Sie hören SWR2 am Samstagnachmittag. Vier kostbare Perlen liegen in einer geöffneten Hand. Unter dem Gemälde steht Ferkelfutter. Eine Anspielung auf die Redensart Perlen vor die Säue werfen. Auf einem anderen Gemälde sitzen zwei Hennen ganz gechillt, wie es so schön neudeutsch heißt, auf einer Parkbank. Legen und legen lassen steht darunter. Das sind nur zwei von unzähligen Bildern, die sich der Maler, Illustrator und Cartoonist Rudi Hurzelmeier ausgedacht hat, die aber alle eines gemeinsam haben: surreal, ungewöhnlich und sehr lustig zu sein. Seit vielen Jahren arbeitet er für das Satiremagazin Titanic, aber auch für andere Zeitungen wie die Zeit und die Süddeutsche Zeitung. Und er hat um die 45 Bücher herausgebracht, darunter auch etliche, die sich mit seiner Malerei befassen. Kürzlich erschien sein Buch Hurzelmeier Malerei. Es versammelt die schönsten Bilder aus 3 Jahrzehnten seines Schaffens. Und ich freue mich jetzt, Gelegenheit zu haben, mit ihm über seine einzigartige Kunst zu sprechen. Schönen guten Tag, Herr Hurzelmeier.
Grüß Sie, Frau Werner.
Herr Hurzelmeier, um mal gerade bei den genannten Beispielen zu bleiben, weil Sie für etwas stehen, was man ja immer wieder bei Ihren Bildern entdeckt, sprichwörtliches Visualisieren und Tieren menschliche Eigenschaften zukommen lassen. Ist das richtig?
Ja, es ist insofern richtig, dass Tiere natürlich sehr viele menschliche Eigenschaften tatsächlich auch besitzen. Oder genauer, wenn man es beobachtet, umgekehrt, dass unser Eins den Viechern, die uns umgeben, nicht so unähnlich ist. Das Spezielle dann, was mir besonders natürlich für die Malerei zusagt, ist die größere Abwechslung, die man in der Fauna hat. Menschen schauen ja doch nicht so unterschiedlich aus.
Ja, es kommen nicht nur Hennen vor in Ihren Bildern, sondern Schweine, Hunde, Katzen, Pferde bis hin zu Affen. Der Mensch wirkt daneben oft viel kleiner und fast schon unterlegen. Warum sind die Tiere in Ihren Gemälden oft die wahren Protagonisten?
Für die Malerei gibt es einfach mehr her. Man muss sich nicht mit Moden beschäftigen. Bilder werden ja durch Klamotten innerhalb von unter Umständen schon von ein paar Jahren altmodisch. Das passiert bei Tieren nicht. Also es ist bestimmt ein Grund, der mir auch die Tiere so irgendwie vertrauter macht.
Sie zeigen auch erotische, fast pornografische Szenen. Da sind die beiden eingangs beschriebenen Hennen auf der Parkbank ganz harmlos dagegen. Kann man mit den Tieren menschliche Eigenschaften besser satirisch beschreiben?
Es kommt sehr darauf an. Also man kann bestimmt vieles, was Zivilisationsausformungen menschlicher Irrsinn ist, mit Tieren nicht so gut darstellen. Es liegt mir jedenfalls nicht so dran. Es ist lediglich der Vergleich, die Fallhöhe, die Einbildung, die wir so haben für unsere speziellen Vermögen. Dabei haben wir die ja in Details ja gar nicht. Ne? Ein Floh kann viel höher hüpfen und jeder Hase schneller laufen. Insofern ergibt sich aus dem Vergleich immer sehr viel Verblüffendes und Lustiges.
Mhm. Haben Sie, Herr Hurzelmeier, ein Lieblingstier?
Könnte ich nicht sagen, ne.
Sie selbst, besitzen Sie Tiere, Haustiere?
Ja, ganz winzige, nur in der Wohnung. Also ich habe im Atelier Spinnen und hier in der Wohnung. Auch so in der Größenordnung. Sonst halte ich mir aus Tierliebe keins. Also ich möchte keinen Hund durch die Stadt schleppen. Und auch eine Katze würde ich auch nur haben, wenn die rumlaufen könnte. Und dann wird sie wieder Vögel fangen. Das wäre mir auch nicht so recht.
Also die Haustiere, die jeder von uns hat, merke ich schon. Wie kommt der Humor in Ihre Zeichnungen und in Ihre Malerei? Sie haben gerade schon von der Fallhöhe gesprochen, von dem Vergleich. Wie geschieht das genau?
Na, ich habe angefangen eigentlich als Cartoonist mit Zeichnerei. Cartoon ist eine rein humoristische Kunstform oder satirische und habe das dann, da ich eigentlich ursprünglich mich immer sehr für Malerei interessiert habe, angefangen in Malerei zu übersetzen. Das waren am Anfang also mehr gemalte Cartoons, hat sich dann aber auch zunehmend mit meinem malerischen Vermögen dann auch verselbstständigt, auch in größere Formate und dann auch in Sujets, die nicht mehr so auf der Pointe festgemacht sind, sondern freischwebender Unfug sind, sozusagen. Wie die meiste Malerei übrigens.
Wie lösen Sie beim Betrachter das Schmunzeln oder das Lachen aus? Wie gelingt das?
Ja, das ist ein großes Geheimnis. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, was man eigentlich und warum komisch findet. Es finden auch nicht alle natürlich das Gleiche und auch es ist sehr kulturabhängig und da gibt es so viele Aspekte, das kann man nicht in Kürze sagen. Aber vieles liegt in einer Konfrontation von ungewohnten Zuständen, Situationen. Also zumindest immer mal eine Verblüffung auszulösen. Man sagt immer, kein Haha-Effekt ohne Aha-Effekt. Das liegt daran, dass man ein Rätsel lösen muss oder einen gewissen Irrsinn, den man nicht gleich versteht, auflöst bei der Betrachtung. Und wenn es einem gelingt, dann ist man erfreut.
Gibt es für Sie Tabus oder lebt die Satire gerade davon, keine Tabus zu kennen? Ich denke da zum Beispiel an das Bild mit einer alten Dame im Rollstuhl, die in einem Fußballtor sitzt und ein junger Mann den Ball in die linke obere Ecke schießt und natürlich trifft und drunter steht unhaltbar.
Sie meinen in Hinsicht auf Witze über Behinderte
oder andere?
Da habe ich ja überhaupt kein Problem mit, seit ich selber Zivildienst auf einer Querschnittsstation gemacht habe und weiß auch, dass Körperbehinderte sehr wohl über ihre Behinderungen, ihre Handicaps lachen können oder denen mit Humor begegnen können. Es ist eher so eine Überlegung bei dieser politischen Korrektness, ob man nicht auch Leute mit Handicaps diskriminiert, wenn man sie, wie soll ich sagen, tabuisiert auch, ne, was Witze betrifft. Sagt, das darf man nicht machen. Das ist auch so eine Diskussion und was Satirikern, welche Relevanz das immer hat. Das ist spannend.
Mhm. Sehen Sie, Herr Hurzelmeier, in einer Szene, in einer Redensart, was auch immer, gleicht das humoristische Potenzial oder entwickelt sich das nach und nach?
Ja, es ist schon ein komplizierter, spezieller Beruf. Man braucht schon ein paar Jahre, bis man es verstanden hat. Bis ich zum Beispiel verstanden habe, wie die Arbeiten in Titanic funktionieren, als ich mich vor ziemlich langer Zeit bemüht habe, da Mitarbeiter zu werden, kann ich mich schon erinnern, dass ich schon eine Weile gebraucht habe, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und ich habe selber für meine ersten Cartoons auch, da war wochenlang gestrickt, um eins zu haben, der auch für andere Leute dann funktioniert. Also das ist das Problem, das man, wenn man es eine Weile macht, nicht mehr so empfindet. Aber diese Notwendigkeit ist dann doch verständlich zu machen. Es betrifft die Malerei nicht so wegen Cartoon.
Bei der Malerei, andere Dinge spielen da rein. Das schreiben Sie in Ihrem Buch Hurzelmeier Malerei, dass auch der Malprozess diffiziler ist, dass Millionen Pigmentpartikel in komplexen Schichten übereinander lasiert und gepunzt werden müssen, bis dann ein Endergebnis zu sehen ist. Das klingt erstmal nach einem ziemlich einsamen, arbeitsreichen und langen Prozess, bis der satirische Inhalt erzeugt ist. Stimmt das?
Ja, naja, bis überhaupt ein großformatiges Gemälde, so wie es ich mache. Die Methode ist ja so, dass ich keine Vorstellung davon habe, wo das enden soll. Also ich fange mit irgendwas an, deswegen habe ich gern auch seriell gemalt, Gebirge oder Pferdebilder, um einfach mal so ein Sujet zu haben. Aber ich fange es dann einfach mal an und schaue, wohin das führt. Und dadurch, ja, in Acryl arbeite, kann man spontan draufarbeiten und übermalen, so viel mehr lustig ist. Deswegen zieht sich's. Oft hat man jahrelang keine schlüssige Idee und pinselt halt so lange in die verkehrte Richtung.
Was mögen Sie lieber, die Zeichnung oder die Malerei?
Ich mag eigentlich Malerei schon inzwischen sehr gern. Es liegt einfach daran, dass man sich mehr bewegt, davor zeichnen. Das ist so wie so Uhrmacherarbeit, nicht? Man sitzt so da und ist auf eine ganz kleine Fläche fokussiert, auf der man alles unterbringen muss.
Sie beobachten, Herr Hurzelmeier, Ihre Mitmenschen, denn Sie ermöglichen ja mit Ihrer Kunst Einblicke in menschliche Verhaltensweisen, in die Seele und auch in ihre Abgründe. Psychologische Aspekte stecken da drin. Wie viel Psychologie ist es tatsächlich?
Ja, ich bin zwar kein Psychologe, deswegen kann ich nicht so genau unterscheiden, was da jetzt philosophisch, psychologisch oder auch einfach humoristisch ist. Eine humoristische Betrachtungsweise ist eine, die erstmal, ich würde nicht sagen, alles in Frage steht, aber alles anders für möglich hält. Man arbeitet ja davon, dass man nicht, sagen wir, nach Vorgaben, wie der Mensch sich verhalten soll, wie die Dinge sein sollen, wie auch die Naturgesetze sein sollen, sondern man stellt sich immer vor, naja, es könnte auch so oder so oder so. Für alles gibt es x Varianten. Und natürlich finde ich es immer interessant und lustig, wenn man Abweichungen findet, auch im Verhalten von Leuten untereinander oder im Umgang. Also alles Mögliche fällt mir sofort auf und finde ich dann spannend.
Sie wandern stilistisch leichtfüßig durch die Kunstgeschichte, zitieren Maler wie Pablo Picasso, Edward Hopper und Caspar David Friedrich. Das setzt stilistisch ja eine enorme künstlerische Vielseitigkeit voraus. Beschäftigen Sie sich intensiv mit den einzelnen Kunstrichtungen im Vorfeld, bevor Sie dann auf der Leinwand zitieren?
Ja, ich habe das natürlich gemacht, weil ich Autodidakt bin und einfach so mir die Malerei selber erarbeitet und studiert habe. Das Ausprobieren ist immer das Beste. Und da hat man natürlich große Meister zum Vorbild genommen, die ich einfach bewundere in der Kunstfertigkeit und durchs Ausprobieren mal geschaut habe, wie man sowas macht. Und habe dann auch gern abgemalt und Zitate, also Bildpartien in meine eigenen eingebaut.
Ja, es ist dann nämlich eindeutig ein Hurzelmeier und kein Picasso oder Hopper am Ende.
Ja, natürlich, ja klar. Am Anfang dachte ich, da wäre ich für kritisiert, aber kunstsinnige Betrachter mögen das sehr gern, wenn sie sowas entdecken. Das sind Zitate und freut man sich drüber.
Bei dem großen Werk, das Sie bis jetzt schon geschaffen haben, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Sie mal was anderes gemacht haben. Aber Sie haben nach dem Abbruch der Schule erst einmal wirklich ganz andere Dinge gemacht. Sie waren Dekorateur, Krankenpfleger, das haben Sie vorhin schon erzählt, Kulissenbauer beim Film, Antiquitätenhändler, waren Koch bei einem Hotelbus und Gagwriter für bekannte Komiker. Und dann eben autodidaktisch, das haben Sie auch schon angesprochen, haben Sie die komischen Künste studiert. Was hat Sie daran so gereizt?
Naja, ich hätte eigentlich gern Malerei studiert, also ganz normal Malerei. Und die haben wir aber nie genommen an der Kunstakademie. Man kann es ja nur dreimal bewerben, dann ist Schluss. Und dreimal ging es nicht. Sonst hätte ich das viel früher gemacht und hätte mal die anderen Sachen bleiben lassen, die ja mehr zum Broterwerb gedient haben. Außer im Filmgeschäft, das habe ich dann auch mit sehr viel Vergnügen gemacht und war schon drauf und dran, die Zeichnerei dafür aufzugeben. Allerdings ist man da nicht so souverän. Nicht beim Film quatschen immer so viele Leute mit und auch als Cakewriter kriegt man am Schluss nicht das zu sehen, was man sich vorgestellt hat.
Aber bestimmt waren alle Stationen davor gute Inspirationsquellen für das, was Sie heute tun.
Naja, das ist ganz bestimmt so. Und ich war ja auch zum Beispiel mein Möbelpacker, da kommt man jeden Tag in einen anderen Haushalt mit anderen Leuten und sagt, das ist natürlich Riesenfutter, das man da hat. Ein großer Schatz an Eindrücken, der sicher sehr wertvoll ist.
Herr Hurzelmeier, unsere prominenten Gäste haben am Schluss des Gesprächs einen Musikwunsch frei. Und Sie haben sich von der großartigen Amy Winehouse, You Know I'm No Good, gewünscht. Warum gerade diesen Titel und warum gerade Amy Winehouse?
Ich bin einfach ein großer Fan von Amy Winehouse, überhaupt vom Jazz. Und das ist ja eine der besten Jazzsängerinnen der neueren Generationen gewesen. Und es ist eben auch so gleichzeitig melancholisch. Fast alle Lieder haben was sehr Melancholisches. Das liegt mir auch sehr. Ich bin selber, vor allem im Winter, wir haben eine melancholischen Phasen. Und I'm no good, naja, das kann ich ja für mich auch anwenden. Man ist natürlich so alles Mögliche gleichzeitig und oft auch no good, auch in der Kunst natürlich. Man veröffentlicht immer nur das Gelungene, das Misslungene sieht ja keiner außer mir.
Eine Sängerin, die leider viel zu früh verstorben ist.
Ja, aber wir haben sie immer noch im Gesang. Das ist toll.
Und jetzt auch. Und ich bin mir sicher, dass Sie mit diesem Musikwunsch nicht nur mir, sondern auch vielen Hörerinnen und Hörern eine große Freude machen. You Know I'm No Good von Amy Winehouse auf Wunsch des Malers und Cartoonisten Rudi Hurzelmeier. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Werner. Alles Gute.